Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Nicole Staudinger. Ja, und wenn du dich fragst, warum du bei Bodyshaming oder negativen Kommentaren über dein Essverhalten immer erst Stunden später weißt, was du hättest sagen sollen und wie du beim nächsten Mal souverän und schlagfertig und entspannt reagierst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview mit einer Frau, der man wirklich gerne zuhört, nämlich Nicole Staudinger. Sie ist Kommunikationstrainerin, Bestsellerautorin und absolute Expertin, wenn es um das Thema Schlagfertigkeit geht. Und ja, wer wäre nicht gerne ein bisschen schlagfertiger? Ich finde, gerade wenn es um Kommentare über den eigenen Körper oder das Essverhalten geht, dann kann ein wenig mehr Schlagfertigkeit wirklich nicht schaden. Und deshalb habe ich heute Nicole eingeladen, damit sie uns hilft, in genau solchen Momenten souveräner zu reagieren. Und bevor wir aber gleich loslegen, hatte ich ja letzte Woche schon erwähnt, dass ich wieder meinen Wunder-Workshop halte, wie du in 5 Schritten dein Wunschgewicht manifestierst und dein Unterbewusstsein auf Abnehmen programmierst. Und zwar am 15. Juli um 20 Uhr. Du kannst dich kostenfrei und unverbindlich anmelden. Den Link findest du in den Shownotes oder einfach auf shinecoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Und denk dran, auch die Bewerbungsphase für meine 6-monatige Ausbildung zum Scheincoach für emotionales Essen läuft auch gerade noch. Also wenn du schon länger mit dem Gedanken spielst oder dir wünschst, Menschen auf diesem Weg zu begleiten, dann wäre jetzt genau der richtige Moment, einfach mutig zu sein und einfach mal den ersten Schritt zu gehen und dich zu bewerben. Und ich freue mich wirklich immer sehr auf eure Bewerbungen. Und bewerben könnt ihr euch auch auf shinecoaching.de unter dem Reiter Ausbildung und da findet ihr auch die weiteren Informationen. Jetzt will ich euch aber wirklich nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Nicole, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
Das mache ich gerne. Mein Name ist Nicole Staudinger. Die meisten kennen mich eher als Schlagfertigkeitsqueen oder als Queen of Schlagfertigkeit, allerdings mit K-W-I-E-N geschrieben. Das ist mir wichtig. Ich bin seit 12 Jahren Kommunikationstrainerin, Abteilung Schlagfertigkeit. Und ich mache das, weil ich sonst nichts kann, liebe Julia. Und das ist kein Fishing for Compliments, aber ich habe eine Inselbegabung und das ist die Schlagfertigkeit. Dazu gekommen bin ich vor 12 Jahren. Ich bin eigentlich gelernte Verlagskauffrau. Ich habe viele Verlage geleitet und war immer im Vertrieb, habe mich zur Trainerin zertifizieren lassen. Und dann ist bei der Abschlussparty der Trainerzertifizierung, hat mein Ausbilder zu mir gesagt, Staudinger, du gehst mir seit einem halben Jahr ziemlich auf den Sack. Dann habe ich gesagt, bitte, warum? Und dann hat er gesagt, weil du immer das letzte Wort hast. Dann sage ich, das gibt's auch gar nicht. Und meine Kollegin sagte, ja, man nennt das schlagfertig. Und da erst ist es mir aufgefallen, dass ich tatsächlich als Verkäuferin, musst du es ja auch sein, ne, schlagfertig zur Welt gekommen bin, habe dann vor 12 Jahren mein erstes Schlagfertigkeitsseminar für Frauen gegeben, alles in Kürze erzählt, und war bereit, diese zweite berufliche Identität so zu starten. Ich wollte aus diesem sehr anstrengenden Job ein bisschen raus und habe mich dann selbstständig gemacht. Und das hat alles wunderbar funktioniert, bis dann 5 Wochen später auf meinen 32. Geburtstag die Diagnose Brustkrebs kam und ich mich einer 6-monatigen Chemo unterziehen musste. Mir wurden beide Brüste amputiert. Ich bekam Bestrahlung und Eierstockentnahme. Der ganze, also alles, was mit dem Thema Brustkrebs zu tun hat, habe ich alles live mitgemacht. Es mussten alle Termine wieder abgesagt werden. In dieser Zeit fing ich mit dem Schreiben an. Daraus entstand das erste Buch, Brüste Umstände halber abzugeben. Das wurde über Nacht ein großer Erfolg. Dann flehte der Verlag mich quasi an, ein halbes Jahr später, schreib doch bitte, bitte noch ein Buch. Da fing ich dann langsam wieder an, die Seminare zu geben. Dann habe ich gesagt, ich kann gar nicht schreiben, ich habe auch leider gar kein Thema. Und dann meinten sie, doch, doch, diese Schlagfertigkeitsgeschichte, kannst du das nicht schreiben? Dann habe ich gesagt, gut, das kann ich versuchen. Und dann habe ich die Schlagfertigkeitsqueen geschrieben und die wurde ein Weltbestseller. Und seitdem sind 10 Jahre vergangen, 10 weitere Bücher, sind rausgekommen. Ich glaube, bei der Aufnahme ist das 10. Buch noch nicht draußen. Bei der Ausstrahlung ist es vielleicht schon draußen. Da kenne ich deinen Zeitplan nicht. Ich habe eine eigene Akademie. Ich unterstütze Menschen in Schlagfertigkeit, in Konzernen, in Unternehmen, in Ministerien. Über 2 Millionen Menschen trainiert und mache nicht nur Schlagfertigkeit, sondern eben auch gute Kommunikation und bin Stand heute 9-fache Spiegel-Bestseller-Autorin.
Wow, da reicht auch eine Begabung, oder?
Da reicht eine Begabung. Witzigerweise haben wir mit diesem Thema ja ganz viele Ansatzpunkte. Ich habe auch ein Buch über das Abnehmen geschrieben, weil ich nach der Therapie, es soll keine Ausrede sein, am Ende geht jedes Fünchen durchs München, aber Essen war mein Trost und in einer Hormonbehandlung fällt das auch nochmal schwerer. Und habe dann irgendwann geschafft, 40 Kilo abzunehmen und habe das Laufen für mich entdeckt. Und da habe ich überall Bücher drüber geschrieben. Also wir beide könnten wahrscheinlich einen Podcast über 3 Tage aufnehmen.
Das glaube ich allerdings auch. Super interessant. Das hattest du mir ganz kurz im Vorgespräch erzählt. Das wusste ich nämlich gar nicht. Ich habe dich ja heute sozusagen eingeladen als Schlagfertigkeitsexpertin und ich durfte auch in ein neues Buch, Tacheles heißt es, ne?
Tacheles. Time for Tacheles, ja.
Time for Tacheles, so genau, so heißt es, auch schon reinlesen, was ich auch super, super spannend und cool finde, weil es ja gar nicht einfach nur darum geht, schlagfertig zu sein, sondern ja, was sozusagen, was dahinter steckt, ne, dass wir überhaupt zu dem Punkt kommen, dass wir uns vielleicht sogar trauen, schlagfertig zu sein. Und ich erlebe das in meiner Arbeit immer wieder, dass viele Menschen, die unter emotionalem Essen leiden, sehr überangepasst sind. Also das sind so die klassischen People-Pleaser oder man nennt das auch oft das brave Mädchen-Syndrom oder viele Frauen leiden auch unter einem Helfer-Syndrom, sagen also immer schnell ja und es fällt ihnen ja sehr schwer, nein zu sagen oder ihre Grenzen zu ziehen oder Wut wird im wahrsten Sinne des Wortes auch ganz, ganz oft runtergeschluckt. Das ist zumindest das, was ich aus meiner Erfahrung oder sich aus meiner Erfahrung immer mehr rauskristallisiert, dass das ein riesen, riesen Thema ist für Menschen, die unter emotionalem Essen leiden. Und genau deshalb wollte ich dich heute eben als Expertin auch ins Gespräch holen. Du bist ja Kommunikationstrainerin und eben bekannt, sehr, sehr bekannt für das Thema Schlagfertigkeit. Und ich würde mir heute 2 Dinge sozusagen von dir wünschen. Einmal, dass du uns vielleicht dabei hilfst zu verstehen, wie man überhaupt zu dieser Haltung kommt, dass man seine eigene Meinung äußern darf, dass die eigene Meinung wichtig ist und dass man seine Grenzen auch ziehen darf oder manchmal sogar muss oder sollte. Und zum anderen vielleicht am Ende der Folge würde ich mir auch von Herzen wünschen, dass du uns ein paar konkrete Tipps gibst, also ein paar Antwortstrategien für fiese Kommentare, weil auch das erlebe ich leider in meiner Community sehr oft, dass Kommentare, die unter die Kategorie Bodyshaming fallen oder ne, das Essverhalten kommentieren. Und da habe ich auch eine kleine Umfrage bei Instagram gemacht, was so die häufigsten Kommentare sind, wo viele oft dann sprachlos sind. Und vielleicht hast du da am Ende noch ein paar Tipps für uns. Aber wir starten vielleicht erstmal mit der ersten Frage. Wie können Menschen, die sehr überangepasst sind und ihre Wut vielleicht bisher immer runtergeschluckt haben, und denen es wahnsinnig schwerfällt, ihre Meinung zu sagen, um es in deinem Duktus vielleicht zu sagen, anfangen wirklich Tacheles zu reden. Was ist da aus deiner Sicht der erste Schritt, um damit anzufangen?
Ich glaube, da müssen wir einen Schritt zurückgehen. Bevor ich anfange, Tacheles zu reden, glaube ich, ist die Kommunikation, und das könnte ich mir vorstellen, ist für deine Klienten hier wahrscheinlich auch maßgeblich, mit sich selbst erstmal entscheidend. Bevor ich ja nach außen gehe und sage, was meine Haltung dazu ist, muss ich sie ja erstmal kennen. Und da muss sie auch erstmal verfestigt werden. Und da sind ja auch vielleicht gar nicht so bequeme Fragen dahin. Also, für mich bedeutet Schlagfertigkeit, wem gestehe ich es zu, mir wertvolle Lebenszeit durch Ärger zu klauen? Das ist meine Definition. Es geht mir nicht darum, andere klein zu machen, drauf zu hauen, das letzte Wort zu haben oder jemandem meine Meinung überzustülpen. Weil, jetzt gucken wir uns das mal, also leider sind die Ansätze, die ich so mitbringe, liebe Julia, manchmal ein bisschen unbequem. Wenn ich ja sage, boah, ich möchte hier gar nicht bewertet werden. in der Art und Weise, wie ich esse, was ich esse, diese Bewertungen, davon, ich gehe mal davon aus, das wirst du viel von deinen Klienten hören. Ich höre das sehr viel von den Frauen, die ich trainiere, in der Art und Weise, wie sie im Job auftreten, was sie anziehen, wie sie gucken, ob sie lächeln. Das ist ja genau dasselbe. Wenn ich also sage, der soll mich nicht bewerten, dann muss das aber ja natürlich auch im Umkehrschluss bedeuten, ich darf bitte auch niemanden bewerten. Das heißt, ich muss hier schon mal unterscheiden, was will ich denn kundtun? Meine Meinung? Meine Haltung und wie ist die denn überhaupt? Also das ist mal so die erste Unterscheidung. Und wenn ich so für mich festlege, das ist in meinem tiefen, ich nenne es immer, was will ich? Ich arbeite immer mit dem Begriff des, was will ich? Was will ich vom Leben? Was will ich vom Tag? Was will ich auch von meiner Figur? Was will ich von der Kommunikation? Und was will ich meinem Gegenüber hier jetzt kundtun? Muss der überhaupt wissen, was ich hier denke? Ich werde das immer sehr häufig gefragt, Nicole, was findest du denn daran gut oder nicht gut? Dann sage ich immer, es ist gar nicht meine Aufgabe, irgendwas zu finden. Lass doch jeden Jeck erstmal anders Jeck sein. Wenn das meine Haltung ist, kommt da ja erstmal eine gewisse Gelassenheit rein. Und wenn dann jemand glaubt, mein Essverhalten kommentieren zu müssen und ich habe für mich diese Haltung, bedeutet das im Umkehrschluss vielleicht, ich muss darauf gar nicht reagieren. Wenn da jemand sagt, ach Mensch, das ist ganz schön mutig, dass du dir den zweiten Teller nimmst, da kannst du ganz gelassen sagen, ja, für Mut bin ich ja bekannt. Dann ist das gar kein Angriff mehr. Das heißt, bei Schlagfertigkeit fange ich immer mit der Haltung dahinter an. Und die erste wichtige Basis ist aus meiner Sicht, dass wir uns eine Art Schutzschild anschaffen für alle Äußerungen, die uns gar nicht betreffen. Also für alles, was so erstmal so dahingeploppt wird, wo jemand glaubt, was sagen zu müssen, wo ich immer denke, ja, das lass ihn das doch sagen, das betrifft mich ja gar nicht. Weil die Krux bei der Schlagfertigkeit ist, wir haben nur 3 Sekunden Zeit.
Darf ich ganz kurz was dazwischen fragen, bevor ich den Gedanken vergesse? Weil du hast ja gerade gesagt, wir müssen sozusagen die anderen auch anders sein lassen, also diese innere Haltung haben, dass wir die anderen auch nicht bewerten. Jetzt habe ich gerade oder schon ganz am Anfang, als du angefangen hast zu sprechen, eben auch an meine Community gedacht. Und was ich eben auch erlebe, ist ja, dass sie sich ja selber bewerten. Für ihr Essverhalten, ne? Also das ist, ich glaube, das ist ja der größte Hebel, dass sie ja auch davon ausgehen, dass die anderen das denken, was sie selbst über sich denken, ne?
Und da sind wir mittendrin, Julia. Das ist das, was ich meine, die Kommunikation mit dir selbst. Ja. Das ist meine Erfahrung weniger als Schlagfertigkeitstrainerin. Das ist meine Erfahrung selber als Frau, die ja genau unter den gleichen Themen leidet. Wie du eben gesagt hast, emotionale Esser, da muss ich einmal eine Rückfrage stellen. Ist nicht jeder Mensch ab und an ein emotionaler Esser? Ist nicht die Dosis das Gift?
Ja, absolut. Also wir sind ja auch alle konditioniert dazu, emotional zu essen. Ne? Wir werden ja schon als Kinder hier belohnt mit was zu essen, mal getröstet. Ne? Wenn man krank ist, kriegt man Eis für den Hals oder was auch immer. Ne? Das lässt
ja, und auch in Gesellschaft. Weißt du, genau. Wenn es schön ist, wenn es gemütlich ist, wenn ich Gäste empfange und ich will es denen schön machen, das ist ja alles emotional. Also was ist denn nicht emotional? Das ist, dass wir unsere inneren Organe am Leben halten. Da kenne ich kaum jemanden, der nur isst, um jetzt weiterhin einen Herzschlag zu haben. Also
ja, das ist auch nicht das Ziel. Es gibt eben nur Menschen, die das eben so extrem betreiben, dass sie wirklich darunter leiden und wenn wir jetzt sagen, natürlich finde ich es schön, irgendwie in Gesellschaft zu essen oder mir mal was Leckeres auch zu Hause zu machen oder sowas, aber wenn dahinter so ein großes Bedürfnis ist, dass man eben nicht sagen kann, heute nicht, weil es tut mir nicht gut oder ich habe schon ein Gewicht erreicht, das mich krank macht und ich kann trotzdem, trotz besseren Wissens, das nicht mehr anders steuern, dann ist das sozusagen nochmal eine andere Thematik. Aber ich gebe dir recht, emotionales Essen ist für uns alle. Also
für uns alle, ganz genau. Ja. Und ich war da ganz genauso. Und ich kann dir sagen, wie mein innerer Dialog war. Und solange der so war, Julia, hat mir das alles gar nichts gebracht. Nach der Erkrankung, mir sind beide Brüste abgenommen worden, muss ich dazu sagen. Ich bin 32 gewesen und musste mir beide Brüste abnehmen lassen, weil in der Erkrankung rauskam, dass ich dieses BRCA-Gen habe. Das sogenannte BRCA-Gen, was auch Angelina Jolie hat. Das heißt, mir mussten beide Brüste prophylaktisch abgenommen werden. Ich bin aber ja wieder gesund geworden und ich bin relativ schnell schon während der Bestrahlung wieder arbeiten gegangen. Nicht, weil ich so eine coole Socke bin, sondern weil ich mich kurz vor der Erkrankung selbstständig gemacht habe und ich mit Verlaub finanziell Druck hatte. Meine Kinder waren 2 und 5 und die Mutti musste einfach wieder ran und die Brötchen verdienen. dann hat das alles wieder so angefangen und ich war gesund. Und mein innerer Dialog war, wenn ich nackig vor dem Spiegel zu Hause stand, was ja mit dem Bild, was ich vorher von mir hatte, nichts mehr zu tun hatte. Du, ich habe die Eierstöcke entfernt bekommen. Ich habe in der Chemotherapie schon 10 Kilo zugenommen. Da ist die Cortisongabe ja so hoch. Du schwemmst ja auch auf. Dann bist du von jetzt auf gleich keine Frau mehr, keine Eierstöcke, keine Hormone. Dazu eine Hormontherapie. Dann war ich in diesem Strudel drin und war so glücklich, auch wieder arbeiten zu können. Aber in den stillen Momenten zu Hause stand ich vorm Spiegel, guckte in diesen Spiegel und dachte, du arme, arme Maus. Du arme Maus. Ich habe mir das aber nicht zugestanden. Ein anderer Anteil in mir hat gesagt, jetzt reiß dich mal zusammen. Mein Gott, guck mal, du bist wieder gesund geworden. Und jetzt jammerst du hier rum, weil du 10 oder 20 Kilo zu viel hast. Reiß dich zusammen. Und ich gedacht, ja, aber ich arme Maus, ich habe auch keine Brüste mehr. Und guck mal, wie ich aussehe. Ja, das ist doch scheißegal, wie du aussiehst. Guck mal hier, sei doch mal verdammt nochmal dankbar. Und wo habe ich Trost gefunden? Im Essen. Und
Ja.
ich könnte mir vorstellen, das hörst du von deinen Klienten in einer abgewandelten Form. Ich hoffe nicht allzu dramatisch, aber auch. Also fand ich mich in den ruhigen Momenten, wenn ich nicht auf Tour war, wenn ich nicht auf der Bühne stand und nicht mit meinen Kindern unterwegs war, war ich zu Hause auf der Couch mit Gummibärchen und dachte, wenn mir jetzt noch einer die Gummibärchen nimmt, was bleibt denn dann noch vom Leben? Für mich waren zwei Dinge entscheidend. Einmal das Aufschreiben. Das hat einen Grund, dass ich so viele Bücher geschrieben habe. Und das hat weniger was mit den Verkaufszahlen zu tun. Man kann vom Bücherschreiben nicht leben, auch nicht, wenn man 10 Bestseller geschrieben hat. Das muss man mal so klar und deutlich sagen. Das ist Eigentherapie. Ich fing mit dem Schreiben an. Und in meinem Buch Steh auf, Queen, habe ich ein Kapitel geschrieben. Das heißt, gesund, aber schwabbelig. Und in diesem Buch schließe ich mit mir selbst Frieden und sage, es ist doch okay. Dein Körper hat sich verändert. Es ist doch okay. Dein Körper hat so viel mitgemacht. Jetzt sei doch mal ein bisschen nett zu dem. Und während ich das geschrieben habe, merkte ich in mir eine andere Stimme, die sagte, du merkst selber, das ist hier nicht zu Ende gedacht. Und ich merkte, jetzt wird es richtig unbequem, weil wenn ich doch sage, der Körper hat so viel mitgemacht, ich muss dem doch dankbar sein, ist doch die logische Schlussfolgerung daraus, sich zu überlegen, verhältst du dich denn jetzt auch deinem Körper gegenüber so, wie er es verdient hat? Und Julia, das wurde so unbequem, dieser Gedanke, dass ich den Laptop zugeschlagen habe und erst ein anderes Buch geschrieben habe.
Ja,
Ich kann
kann ich
nicht
mir
dran.
gut vorstellen. Ja, war noch nicht dran, ne? Also
Es
das,
war noch nicht dran.
es ist halt einfach, ja, es ist ja ein, so wie du es auch gerade beschrieben hast, ne? Dieser Moment so, ja, wenn mir jetzt noch jemand die Gummibärchen nimmt. Und ich fand das auch ganz schön, da habe ich mich erst gewundert, wo du gerade gesagt hast, ne? Ich habe in den Spiegel geguckt und gesagt, du arme Maus, es wäre ja schön, wenn wir auf der einen Seite eben mitfühlen damit, mit uns selbst
Ja.
wären, weil die meisten inneren Dialoge sind, die ich so kenne von meiner Community, die sind um einiges schärfer, aber natürlich, das, ne, Mitgefühl ist ja was anderes, als in die Opferhaltung zu gehen und sich zu bemitleiden. Und das Mitleid, das führt meiner Meinung nach eben oft dann zu diesem Gedanken, ja, jetzt, das Essen ist das Einzige, was mir bleibt, oder das habe ich mir jetzt verdient. Und da ist genau die richtige Frage, dann habe ich mir das wirklich verdient oder hat das mein Körper wirklich verdient? Oder ne, was ist das, was ich eigentlich jetzt verdient hätte oder mein Körper auch verdient hätte, ne? Und ich glaube, da ist halt wichtig zu unterscheiden zwischen Mitleid und Mitgefühl. Und Mitgefühl finde ich ganz wichtig, weil du hast ja da auch was wahnsinnig, also das ist ja auch traumatisch eigentlich, muss man sagen, ne? Wenn man sowas als Frau erlebt und du warst da ja auch noch relativ jung und da, ja, also da steht ja dein Leben auf dem Spiel, dein ganzes Frau sein auf dem Spiel. Und natürlich suchen wir in solchen Momenten irgendwie Halt. Und das ist das klarzumachen, um in dieses Mitgefühl auch zu kommen, dass ja jedes Verhalten irgendwie eine positive Absicht hat. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir das einfach machen, weil wir undiszipliniert sind oder weil wir faul sind oder nichts auf die
Nein.
Reihe kriegen, sondern in dem Moment hilft es ja. Ja, und das ist eben
Richtig.
das. Ist ja das, ne? Und wenn wir aber irgendwann mal wieder bei Kräften sind, und deswegen sage ich auch immer alles zu seiner Zeit, dann können wir vielleicht da nochmal mit einem anderen Blick drauf gucken. Aber auch da gehört es auch dazu, dann die Haltung zu verändern, was du ja dann auch gemacht hast mit dieser Erkenntnis, ne? Was mache ich hier eigentlich? Und stimmt das wirklich, ne? Dass ich mir das
Richtig.
verdient
Und dann mal auf
haben.
die Suche zu gehen. Dann mal auf die Suche zu gehen. Und das ist ja der schmerzhafte Prozess. Und ich erzähle es deswegen so, weil ich glaube, wenn dieser Prozess davor nicht stattgefunden hat, kann die Haltung nicht kommen. Und wenn die Haltung nicht kommt, kommt die Antwort nicht. Wenn wir die nicht finden, dann gehen wir immer in die Rechtfertigung rein. Und bei mir war der Schritt das Schreiben und natürlich einmal der schmerzhafte Prozess, der wirklich zu, wie auch immer der Weg dazu ist. Der eine braucht eine Coach-Unterstützung, der nächste vielleicht sogar eine therapeutische Unterstützung, der andere fängt mit dem Schreiben an. Und ich habe mir natürlich erschrieben in diesem Buch damals, warum esse ich eigentlich? Weil Hunger ist es ja nicht. Und wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen ja bekanntlich nicht die Lösung. Und dann kommen wir zu einem Prozess, der mich, und ich glaube, das gilt für viele andere auch, in etwas reinführt, was die Gelassenheit mitbringt. Und das ist Authentizität. Wenn ich meine Abgründe kenne, wenn ich weiß, dass ich aus Kummer, aus Trost esse, dann muss ich mich auch nicht rechtfertigen, wenn mich darauf einer anspricht. Dann muss ich noch nicht mal schlagfertig reagieren. Dann kann ich sagen, Mensch, das hast du schneller erkannt als ich. Ich brauchte da relativ lang für. Mit der Authentizität kommt die Gelassenheit und der humorige Hebel. Und deswegen ist das der erste Step in die Kommunikation. Der Weg daraus, der war für mich persönlich auch ein kommunikativer Weg, witzigerweise. Es war nämlich das Tauschen eines einzigen Wörtchens. Ich stand nämlich vor dem Spiegel und war die Frau der Ausreden. Und meine Ärzte haben gesagt, Frau Staudinger, Sie müssen abnehmen, weil wir reden ja hier nicht von Geschmackssache, liebe Julia. Wir reden von einem gesundheitlichen Problem. Und Übergewicht ist Rezidivrisiko relativ weit oben für Brustkrebs. Und das heißt, ich musste es in den Griff bekommen, wenn ich noch hier sein wollte. Und ich musste auch wieder Sport machen. Und stattdessen stand ich vor dem Spiegel und habe gesagt, Mensch, du arme Maus, du würdest ja gerne abnehmen, ne? Aber du bist ja in den Wechseljahren. Mensch, du arme Maus, du würdest ja auch gerne Sport machen, aber du bist ja x-mal operiert. Das heißt, ich hatte den Wunsch, aber ich hatte auch direkt die Ausrede. Und auch hier war es ein kommunikativer Weg. Und den gebe ich mal dir mit, wenn du ihn nicht schon längst kennst und deine Community ihn auch schon nicht komplett kennt. Wir tauschen das Aber für ein Und. Und dann ist der Satz, ich möchte gerne abnehmen und ich bin in den Wechseljahren. Ich möchte gerne Sport machen und ich bin x-mal operiert. Guck mal, was da passiert. Da ist alles möglich in deinem Tempo. Und das war für mich persönlich der Weg raus und der Weg rein in die Haltung.
Ja, super, super schön. Ja, das mit den Ausreden, das machen wir auch ganz zum Beginn in meinem Coaching-Programm, auch dass wir das mal auch aufschreiben. Also ich bin auch großer Fan von Schreiben und dementsprechend wird bei mir im Coaching auch ganz viel geschrieben und reflektiert, weil es einfach die Gedanken ja auch sortiert und wir uns bestimmte Fragen einfach stellen und darüber ja nicht nur beim Schreiben nachdenken, sondern das wirkt ja auch, ne? Also diese Fragen wirken ja auch nach und da ist man ja auch nie fertig sozusagen mit den Antworten. Und ich finde das auch immer so wichtig, diese Ausreden mal so schwarz auf weiß vor sich zu sehen und irgendwie zu merken, ja, okay, ne, das ist immer, ich nenne das immer, also nenne unser Ego, das ja eben einmal große Angst vor Veränderungen hat und uns ja einfach mit diesen Ausreden davon abhalten möchte, uns zu verändern, weil es hat ja gelernt, so wie es jetzt ist, haben wir überlebt und es ist ziemlich egal, ob wir dabei gut leben oder glücklich sind, sondern Hauptsache wir überleben und da ist es halt ziemlich kreativ in den Argumenten, um uns von diesem Weg wieder abzubringen. Und ich finde, dann ist das immer ja sehr hilfreich, das auch mal so schwarz auf weiß vor sich zu sehen, um dann auch in Zukunft zu merken, ah, das ist wieder hier mein Ego, was ich immer liebevoll das Rumpelstilzchen nenne, dass hier uns gerade wieder irgendwas ja, vorsagt oder uns diktieren möchte oder uns überreden möchte und das einfach nicht, ne, als die eigene Stimme zu erkennen, sondern einfach das Ego, was Angst hat und was man vielleicht auch liebevoll an die Hand nehmen kann und sagen kann, okay, und trotzdem.
Und trotzdem, ganz genau.
Genau.
So, und dann haben wir eben kommunikativ für die Schlagfertigkeit. Für mich sind es drei Instanzen. Die Notfallhilfe ist die Schlagfertigkeit. Das ist für alle Begegnungen, die so einmalig sind, für Menschen, mit denen du überhaupt kaum in einer Verbindung stehst. Also ich sage jetzt mal als Beispiel, wenn du im Hotel am Buffet bist und du nimmst dir da einen ordentlichen Teller und dann kommt einer und sagt, na, Ihnen schmeckt's aber. So, das ist ein Fall für Schlag oder eben auch nicht. Du kannst auch sagen, ja, danke. Tatsächlich schmeckt das. Es trifft dich aber ja nur das, was dich betrifft. Wenn das deine Achillesferse ist, dann ist es für dich ein Angriff. Wenn du ganz gelassen mit dir umgehst, dann ist es kein Angriff. Dann ist es ein, ja, vielen Dank, Ihnen ja auch, fertig. Für die Schlagfertigkeit ist mir ganz wichtig. Bitte lasst den Zickismus daraus. Das Wort Zickismus gibt es nicht, das habe ich erfunden, aber ich habe die Hoffnung, wenn ich es in Umlauf bringe, irgendwann wird der Duden sagen, ah, alles klar, jetzt kommen wir nicht mehr drum herum. Das ist nämlich die große Angst, die viele umtreibt, dass sie zickig rüberkommen. Und aus meiner Berufserfahrung ist es so, dass wir es auch sehr häufig tun. Und der Schlüssel ist der Tonfall. Du kannst im richtigen Ton alles sagen und im falschen leider gar nichts. Du kannst auch sagen, danke Ihnen, ja offensichtlich auch, Sie haben es ja nötig. Gucken Sie sich doch mal an. Das ist alles verbrannte Erde. Das tut nicht Not. Guck dir die Welt an, die ist viel zu aggressiv. Lass uns doch hier gelassen bleiben. Also, aber deswegen musste ich eben so weit ausholen. Die Gelassenheit kommt nicht von alleine. Die Tonlage ist das Referenzprodukt unseres Selbstbilds. Es ist das, was wir von uns glauben und denken. Das ist in der Tonlage. Ich höre einer Frau, weil ich viel mit Frauen arbeite, nach 0,2 Sekunden raus, ob die ein gutes Selbstbild hat oder nicht. Und es ist ja nicht nur tief in der Identität, es ist ja auch noch tagesformabhängig. Also das ist der erste Schritt, Schlagfertigkeit. Das ist Schutzschild hochziehen, binnen 3 Sekunden eine Antwort und dir ganz sicher sein, der Körper antwortet sowieso. Du kannst in den 3 Sekunden auch schön mit einem Blick zurückantworten, denjenigen einfach nur mal angucken, süffisant lächeln, eine Augenbraue hochziehen, tief durchatmen. Ist alles besser, als so perplex da zu sein, sich zu ärgern und nachher die 14 Tage Urlaub nicht zu genießen oder, und die Erfahrung habe ich auch schon gemacht bei Teilnehmerinnen, die Zeiten so abzupassen, dass ich denjenigen am Buffet nicht mehr sehe. Das ist dramatisch. Und das meine ich mit wertvolle Lebenszeit durch Ärger zu klauen. Das ist eure Zeit. Ihr bestimmt, was euch betrifft. Und ehe dir gar nichts einfällt, ehe du sagst, Mensch, jetzt gehe ich hier doch wieder nicht schlagfertig raus, kannst du denjenigen auch angucken und mit einer Zwei-Silben-Antwort arbeiten. In diesem Fall am Buffet wäre es zum Beispiel ein du Fuchs. Also, dass es dir so auffällt. Oder ach was, Potzblitz, husch, husch, schau an. Meine Kinder sagen ständig six, seven. Das ist jetzt 3 Silben, aber ist egal, ne? Das ist so eine absolute Notfallantwort. Die dient nicht dazu, jemand anderen klein zu machen. Die dient dazu, mir meine Souveränität wiederzugeben. Das ist die Schlagfertigkeit. Wenn deine Schwiegermutter dir gegenüber übergriffig ist, wenn die dir ständig sagt, dann dir schmeckt's aber. Oder bist du sicher, dass du die zweite Portion noch haben willst? Oder du glaubst ja, wenn du glaubst, du kannst das vertragen, dann könntest du natürlich jedes Mal, wenn die Schwiegermutter kommt, schlagfertig sein. Kannst du. Wenn du bei mir in 3 Stunden Seminar warst, wirst du damit nie mehr ein Problem haben. Das ist aber kein Fall mehr für Schlagfertigkeit. Das ist ein Fall für gute Kommunikation. Da müssen wir an den Konflikt ran. Den zu lösen, ist um einiges komplexer, weil hier müssen wir mit dem, was will ich, arbeiten. Was ist denn dein, was will ich? Ist es, dass deine Schwiegermutter verständniswillig hat? Ist es, dass du dein Essverhalten in den Griff bekommst? Willst du die Absolution der Schwiegermutter? Willst du vielleicht sogar mal von der hören, Mensch, toll, wie toll du das, wie toll du schon abgenommen hast. Mensch, danke, dass du so schön für uns gekocht hast. Dein, was will ich, prägt die Richtung des Gesprächs. Gepaart von welches Menschenbild habe ich von der Schwiegermutter? Und die dritte Stufe ist Time for Tacheles. Das ist das, wenn wir unsere Stimme erheben müssen. Zum Beispiel in deinem Kontext, wenn du mitbekommst, dass jemand anderes blöd angemacht wird über sein Essverhalten und du sitzt mit am gleichen Tisch, dass du vielleicht mit die Stimme erhebst, wenn der andere sie nicht findet. Das ist Time for Tacheles. Da geht es darum, unsere Werte zu schützen. Und ich fand, das war Zeit für dieses Buch und ich wünschte, ich hätte es nicht schreiben müssen, aber ich musste.
Und an dieser Stelle eine kurze Unterbrechung mit einem kleinen Hinweis. Am Donnerstag, den 15. Juli um 20 Uhr, findet wieder mein kostenfreier Wunder-Workshop statt, wie du in 5 Schritten dein Wunschgewicht manifestierst und dein Unterbewusstsein auf Abnehmen programmierst. Du kannst dich kostenfrei und unverbindlich anmelden über scheincoaching.de unter dem Reiter Nur für dich oder über den Link in den Shownotes.
Ja, definitiv. Ja, super spannend. Ich bin gerade auch in Gedanken so ein bisschen hängen geblieben bei diesem, ne, was will ich? Und dieses, was du auch gerade gesagt hast, dieses, will ich mein Essverhalten verändern? Ne? Das ist ja so eine spannende Frage, weil genau deswegen triggert ja die Schwiegermutter oder oft noch schlimmer die eigenen Eltern, ne, im eigenen Elternhaus oder die Anerkennung dann eben zu bekommen und gesehen zu werden. Für den Menschen, man ist und nicht vielleicht über den Körper bewertet zu werden und so weiter. Das finde ich also ein richtig, richtig, richtig guter Ansatzpunkt. Und ich glaube auch, ja, also, wie nennt man das? Nennt man das Zivilcourage? Ist das das richtige Wort?
Ja, vermutlich ist es Zivilcourage und natürlich muss man auch binnen Sekunden unterscheiden, ist das jetzt ein richtiger Moment? Stelle ich denjenigen dann vielleicht sogar bloß oder wie auch immer? Time for Tacheles ist auch, wenn du bei der Schwiegermutter, bleiben wir bei ihr, ist jetzt nur ein Paradebeispiel, du hast es mit der Schlagfertigkeit versucht, du hast es auch mit guter Kommunikation versucht, aber sie hört nicht auf. Dann ist es auch Time for Tacheles zu sagen, liebe Schwiegermutter, wir beide haben 34.000 Gespräche geführt. Offensichtlich bist du nicht in der Lage, mein Essverhalten nicht zu kommentieren. Meine Konsequenz daraus ist, du darfst das nächste Mal gerne kommen zum Kaffee. Das ist auch Time for Tacheles.
Ja, und das ist genau der Punkt, den ich eingangs meinte, dass es also meiner Erfahrung nach in meiner Community gar nicht nur um Schlagfertigkeit oder Grenzen setzen geht, wenn es ums Essverhalten geht, sondern dass das Essverhalten oft das Ventil ist dafür, dass eben Grenzen permanent oder dass sie die Grenzen permanent überschreiten lassen von der Schwiegermutter, von den Eltern, von den Kindern, vom Ehemann, von wem auch immer, dass es eben sehr schwer fällt, oft eben Nein zu sagen oder einfach zu sagen, dass das ist für mich nicht in Ordnung oder überhaupt seine eigene Meinung als wichtig zu sehen. Ne, und das wird dann eben oft emotional so belastend, weil dadurch ja die eigenen Bedürfnisse auch ganz oft total auf der Strecke bleiben.
Und
Das
weil wir
finde ich
dann die
dann.
dritte Stufe vor der ersten zünden. Wenn uns das nicht gelingt, unsere Bedürfnisse klar zu äußern, zu sagen, vielen Dank für den Vorschlag, ich möchte das gerne anders machen. Wenn uns das nicht gelingt, dann ist ja dieses Fass irgendwann voll. Und dann ticken wir an einer Stelle aus, wo dann alle anderen wirklich denken, hui, so, kleine Furie hier. Also zündet bitte nicht die dritte Stufe vor der ersten.
Genau.
Ich sage es jetzt mal ganz bewusst provokativ. Du kannst niemandem einen Vorwurf machen, deine Grenzen überschritten zu haben, wenn du sie nicht vorher gemalt hast. Sie
Ja.
müssen schon sichtbar sein. Du kannst nicht 25 Jahre Ja und Amen zu allem sagen und dann der Schwiegermutter einen Vorwurf machen, dass sie 25 Jahre sich über dieses Ja und Amen sehr wohl gefreut hat.
Genau so. Und ich glaube, da nochmal, da geht es auch nochmal einen Schritt zurück. Erstmal müssen die meisten sich bewusst werden, was überhaupt ihre Grenzen sind und was ihre Bedürfnisse sind, weil das sind ja Muster, die wir aus der Kindheit mitbringen, ne? Diese Überanpassung. Das sind Anpassungsstrategien, die wir als Kind uns aneignen, je nachdem, in welchem Umfeld wir eben aufgewachsen sind und was wir da leisten mussten, um Anerkennung oder Liebe zu bekommen. Das heißt, das geht ja sehr weit zurück und ganz oft ist es eben der Fall, dass man sich selber nie damit wirklich auseinandergesetzt hat, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, wo liegen meine Grenzen, ne? Also eigentlich ist das
Ja.
noch ein Schritt weiter, weil wenn man sie selber nicht kennt, dann kann man sie natürlich auch nicht kommunizieren.
Da sprichst du sowas Wahres und deswegen gehört das für mich auch alles zusammen. Für mich ist Schlagfertigkeit ein Resilienztool. Und viel Resilienz führt ins Glück. Und genau das, was du sagst, habe ich auch ein Buch drüber geschrieben. Ich kann mich an einen Moment erinnern, dass mein Onkologe damals zu mir gesagt hat, der hat mir die Nebenwirkungen der Chemotherapie aufgeschrieben oder erklärt. Das dauert ungefähr 2 Stunden lang, dieses Gespräch. Und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, Herr Dr. Wolter, ich habe das alles gehört, ich weiß, ich könnte rein theoretisch auch daran sterben, werde ich aber nicht. Gibt es irgendwas, was ich tun kann, damit die ganze Geschichte hier gut ausgeht? Und er guckt und sagt, ja, ist auch eigentlich ganz einfach. Du tust jetzt nur noch das, was dir gut tut. Und Julia, ich bin nach Hause gegangen. Ich war 32. Ich kam aus einem Job mit 40, 50, 60 Stunden. Meine Kinder waren 2 und 5. Glaubst du, ich hatte eine Ahnung, was
Was
das
sehr gut
überhaupt ist,
ist.
was mir gut tut? Ich wusste es nicht. Und ich will überhaupt nicht, ich war glücklich, ich hatte ein glückliches Leben. Ich will nur sagen, ich kannte meine Akkus nicht. Ich wusste nicht, ich komme jetzt nach Hause und lass mir erstmal ein Bad ein oder esse das und das, weil mir das und das gut tut. Du bist ja, ich vermeide bewusst den Begriff des Hamsterrades des Lebens, aber insbesondere Frauen in einer gewissen Lebensphase, und ich würde mal tippen, die ist zwischen 25 und 55, sind in einem Kümmermodus. Irgendwas ist immer. Und wenn du da nicht auf dich acht gibst, ist der Weg zum Essen alleine schon wegen der Dopaminausschüttung, wie hast du es vorhin so schön gesagt, der leichteste und der, der am gelerntesten ist. Und da musst du rein. Und ich versuche das heute schon meinen Kindern, die gar keine emotionale Esser sind. Das finde ich ganz, ganz krass. Also die haben das überhaupt nicht. Das sind zwei sportliche Jungs, für die ist Essen eher nervig, dass sie zwischendurch merken, das Akku geht so leer und ich kann nicht mehr so schnell rennen. Ja, ich versuche ihnen aber beizubringen, dass sie alles, was sie machen, dass sie danach fühlen, fühl mal, war das gut? War das nicht gut? Wir leben ja hier mitten in der Natur. Für uns ist Wandern und die meckern die ersten 5 Minuten immer. Meckern gehört zum Geschäft. Nach 20 Minuten merke ich aber, dass sie so im Rhythmus sind und dann gucke ich sie an und dann gucken sie uns schon und sagen, ja, Mama, wir merken es ja selber, es tut uns gut. Bitte fühlt da rein. Was tut euch gut? Was braucht ihr morgens nach dem Aufstehen? Ist das wirklich was zu essen? Oder reicht da? Also ich sage dir nur mal, wir treffen uns ja jetzt hier morgens um 8. 8 Uhr habe ich gar kein Thema mit. Mein Wecker geht wann geht mein Wecker? Meistens so um 5:30, 6 so in dem Dreh. Dann versorge ich erstmal meine Kinder. Mein erster Sohn ist ja schon arbeiten. Und dann meine Morgenroutine, Julia, die ist mir so heilig wie irgendwas. 8 Uhr ein Call. Arbeitstechnisch ist das nicht das Ding, aber es bricht mir in meine Morgenroutine ein, weil ich erstmal 1,5 Stunden Sport mache. Und vor den 1,5 Stunden Sport muss ich 20 Minuten lesen. Ich komme also in einem Buch. Ich komme nicht in den Tag rein. Das brauche ich, damit es mir gut geht. Das ist meine Investition in mich selbst. Aber weißt du, wie lange ich brauchte, um das rauszufinden? Und ich weiß sehr wohl, ich bin jetzt 43. Das ist heute meine Investition in mich selbst. Ich darf da regelmäßig reinfühlen, ob das noch so ist.
Ja, super wichtig, eben ohne dass man sich diese Frage überhaupt stellt oder sich reflektiert und schaut und beobachtet, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, kommen wir natürlich nicht dahin. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass ich die Hörer, die gerade zuhören, vielleicht schon an dem Punkt sind, dass sie schon mehr ein Gespür dafür haben, was ihnen gut tun würde, wo ihre Grenzen liegen, was sie sich gefallen lassen möchten und was nicht. Und ich erlebe es dann ganz oft, dass, ne, du hast es ja eben Zickismus genannt, was ich ein super Wort finde. Schnepfismus wäre auch noch gut.
Auch schön.
Nee, was ich sagen möchte, ist, dass ich ganz oft erlebe, dass Menschen, die diese Überanpassung haben oder dieses People-Pleasing haben, wenn sie es dann realisieren, dass das dann ganz oft, wie das ja oft so auch mit gesellschaftlichen Themen so der Fall ist, dass es dann so genau ins andere Extrem schwappt, ne? Dass das vom ich sag gar nichts und auf einmal bin ich rigoros, ne? Nein, ich muss mir jetzt die Zeit für mich nehmen, nein, ich habe jetzt keine Zeit, ne? Das ist so schwarz-weiß. Ja, und also dass das eben kennen wir in der Gesellschaft auch, ne? Geht es jetzt auch ums Gendern oder andere Themen, da ist es dann auf einmal, ne, weiß man gar nicht mehr, was man sagen muss und alles geht so ins Extrem und irgendwann pendelt sich's ein. Aber schön wäre ja, wenn wir irgendwie schon von Anfang an vielleicht den Mittelweg gehen könnten. Und da wäre jetzt meine Frage noch an dich, für alle, die anfangen möchten, eben auch ihre Bedürfnisse auszusprechen, ihre Grenzen zu kommunizieren. Was sind gute Wege? Was sind vielleicht auch ganz gute Techniken, um das zu tun?
Überlegt euch gut, was euer Was will ich vom Leben ist. Ist das ein Ego-Trip? Will ich wirklich nur das machen, was mir gut tut? Also für mich ist es das nicht. Ich habe ein langfristiges Was will ich? Das ist mein persönliches Leitbild. Das kennt auch hier jeder. Ich sag mal als Beispiel, ich möchte keinen Tag versäumen, an dem ich meinen Lieben nicht sage, wie wichtig sie mir sind. Ich möchte jeden Tag so leben. Ich bin ja seit 12 Jahren in der Bonuszeit, Julia. Ich dürfte vom Schicksal her schon gar nicht mehr hier sein. Ich habe zwei Krebserkrankungen hinter mir. Ich bin seit 12 Jahren in der Bonuszeit und ich möchte jeden Tag so leben, dass wenn es abends vorbei wäre, da muss man ja noch nicht mal krank für gewesen sein, da muss man ja nur mal im Straßenverkehr nicht richtig aufpassen, dass ich sagen könnte, Mensch, schade, dass es vorbei ist. Ich hätte gerne noch ein bisschen länger gehabt, aber bis zum Schluss war es super. Und das liegt ja in meiner Macht. Das bedeutet für mich, ich möchte alles mitnehmen, was dieses Leben bietet, und mich in meiner Haut wohlfühlen. Ich möchte das machen, was mir gut tut und die Bedürfnisse der Menschen, die in meinem Inner Circle sind, genauso ernst nehmen. Und das führt mich doch bitte auch in die Kommunikation. Bleiben wir beim Beispiel Weihnachten. Wenn die ganze Familie zusammenkommt, das erlebe ich nämlich sehr häufig, wir haben nie so viele Presseanfragen wie Schlagfertigkeit zur Weihnachtszeit. Und ich denke jedes Mal, das ist genau wie mit dem Abnehmen auch. Die Presse überschlägt sich, wie kann ich nach Weihnachten oder wie schaffe ich es über Weihnachten wenig zuzunehmen? Ich finde, hier ist eine große Parallele. Du wirst ja nicht zwischen Weihnachten und Neujahr dick. Du wirst ja zwischen Neujahr und Weihnachten dick. Du kannst nicht über die Feiertage deine Grenzen zeigen, wenn du sie an den anderen 300 Tagen im Jahr nicht zeigst. Das ist eine Dauerhaltung. Und wenn ich die für mich habe, dann kann ich doch auch zu meinem Liebsten hingehen und sagen, pass mal auf, Liebster. Wir haben jetzt 437 Gäste an Weihnachten, 436 gehen mir gelinde gesagt auf den Sack, aber mir ist das wichtig, wir haben ein schönes großes Haus, ich möchte gerne Anlaufstelle sein, lass mal überlegen, was wollen wir für die Festtage? Lass mal die Bedürfnisse ganz niedrig halten. Und dann wäre es zum Beispiel, ich möchte gerne, dass es alle überleben, keiner killt sich. Das ist ja schon mal super. Und dann gucken wir mal individuell, dass du dann zum Beispiel sagst, mir ist auch wichtig, du weißt, ich habe da ein Thema mit, ich möchte über die Feiertage keine 5 Kilo zunehmen. Ich habe da ein Thema mit, nachher reinzukommen, weißt du. Deswegen habe ich mir überlegt, um da gut mit zurechtzukommen, mir ist es wichtig, jeden Tag morgens eine Stunde Sport zu machen. Dann musst du aber übernehmen. Ist das ein Weg für dich? Und dann zeig mir mal denjenigen, der sagt, nö, habe ich keinen Bock drauf. Es ist doch alles nur eine Sache der Kommunikation. Und wenn du sagst, du merkst ja, die Tante Hildegard, die nimmt mich immer gerne in Beschlag. Wenn ich dir den und den Blick zuwerfe und ich mich eine Stunde zurückziehe, dann möchte ich, dass du den Staffelstab übernimmst. Und so kann ich doch meine Grenzen kommunizieren. Ich muss sie aber doch dafür erstmal wissen. Und ja, sich selber nicht ganz so wichtig zu nehmen und seine eigenen Bedürfnisse zu kennen, das ist eine Waage und die gilt es auszutarieren. Ich komme nicht gut mit Ego-Leuten zurecht. Ich habe auch eine Familie und ich habe 200 Auftritte im Jahr. Ich weiß ziemlich genau, was ich brauche, aber meine Lieben dürfen doch auch Bedürfnisse haben. Und dazwischen kann man auch irgendwann mal einen Mittelweg finden. Und wenn ich es schaffe, an 300 Tagen im Jahr meine Bedürfnisse zu stillen, dann ist meine Haltung dazu, dann kann ich auch mal an 5 Tagen im Jahr die Arschbacken zusammenkneifen und mal das machen, was mir vielleicht nicht so gut tut.
Ja, definitiv. Das ist ein wahrer Punkt. Ich musste gerade so lachen wegen Weihnachten, weil das so gerade auch mit dem Thema, einmal Thema Versuchung und dann eben auch emotionale Trigger innerhalb der Familie, ne? Wenn wir so in unsere Herkunftsfamilie zurückkehren, da gibt es eben, ja, das ist einfach immer emotional und da ist viel Konfliktpotenzial. Und so wie du sagst, ne, und dann, wenn wir das 30, 40 Jahre nicht gemacht haben, irgendwie unsere Meinung zu sagen, dann da anzufangen, ist schwierig, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und ich finde auch, weil viele ja eben auch so das Gefühl haben oder auch der meiner Hörer, dass wenn sie ihre eigenen Bedürfnisse als wichtig erachten, dass das dann ein Egoismus ist, ne? Und das ist es ja. Also ich sage immer, wir sollen einfach unsere eigenen Bedürfnisse genauso wichtig nehmen wie die der anderen.
Genau,
Ne? Also
das wäre doch ein
einfach
Schritt,
gleich. Das
richtig.
dann.
So wie alles im Leben ja einfach
Ja.
gleich sein sollte, aber wir wissen ja auch, in der Praxis ist es so oft so, es gibt halt Menschen, die sind gleicher, glauben sie zumindest, ne? Und da muss man ein bisschen aufpassen. Und ich weiß nicht, wie ist deine Haltung dazu, Julia? Meine persönliche Erfahrung ist die, ich kann nicht mein Leben lang diszipliniert sein. Ich baue mir bewusst auch schon mal Tage ein, wo ich sage, ich weiß, dass ich jetzt diese M&Ms rein von meinen körperlichen Signalen her nicht brauche. Ich brauche sie aber heute mal bewusst auf der Couch ganz, ganz für mich alleine. Was ich da weggelassen habe, ist aber das schlechte Gewissen. Und dieser Gedanke, und der hat mich früher begleitet, dieses, jetzt ist ja eh egal. Dann fängst du am Montag wieder an. Der Gedanke ist weg, weil ich weiß, es kommt auf jeden Tag an. Das heißt, wenn ich schon mal so Phasen im Leben habe, wo ich auch weiß, wo es wirklich knackig wird, wo ich einfach nerven lasse, dass ich dann sage, so Leute, heute gehe ich jetzt mal einen Tag auf die Couch, ich genieße das total, weil morgen ist das vorbei. Ist das auch deine Haltung?
Ja, total. Also du sagst auch was ganz Wichtiges, nämlich du gestehst dir das ja zu und das sind ja M&Ms isst niemand aus Hunger, ne? Oder Schokolade oder Kuchen. Wenn wir wirklich Hunger haben, dann gelüstet uns nach was ganz anderem, ne? Nämlich irgendwas, was uns sättigt. Das sprich alle Süßigkeiten, Chips und so weiter, das sind ja Genussmittel. Also dafür sind sie ja eigentlich da und wir dürfen sie ja auch genießen, wenn wir sie wirklich genießen. Aber die meisten Menschen genießen sie nicht, weil sie ja immer begleitet sind von diesem schlechten Gewissen. Ne, weil sie das irgendwie als was oh, Böses und darf ich nicht, muss ich weglassen und so weiter sehen. Und wenn sie es dann doch machen, dann ist das wie so, ja, was Heimliches zu machen, was Verbotenes zu machen. Und ich finde, wenn man sich einfach die Erlaubnis dazu gibt und das auch mal mit einplant, das ist total auch mein Ansatz zu sagen, alles im Balance. Ne? Also ich bin da überhaupt kein Gegner oder sage, das ist ungesund. Und ich glaube, ungesund ist mehr, wenn man eben da sitzt und dann ein schlechtes Gewissen hat und das ganze Cortisol, was man ausschüttet, weil man sich so viele Gedanken macht, ist viel ungesünder als die Packung M&Ms. Sondern dass man eben ja bewusst dann aber auch wirklich genießt. Und genießt heißt eben nicht, dass man danach ein schlechtes Gewissen hat. Und der Unterschied ist, dass zum Beispiel Belohnungsessen ist ja ganz oft so, oh, jetzt bin ich gerade in einem Stressmoment und dann greife ich hier in die Keksschale und denke mir, oh, das brauche ich jetzt gerade, das habe ich mir jetzt verdient, ne? Und das total unbewusst in sich reinstopft und das im Nachhinein nicht mal mehr auf dem Schirm hat und der Kopf auch gar nicht hinterhergekommen ist, dass man da gerade was konsumiert hat, weil das halt einfach total auf der unbewussten Ebene geschieht. Das ist dann kein Genuss und das ist auch keine Belohnung. Das ist dann einfach nur eine Kompensation in dem Moment. Und wenn man aber das, wenn man ja das bewusst macht und bewusst genießt, ne, also ich kann ja von mir persönlich sagen, mein Abendritual ist es, dass ich jeden Abend so vorm Einschlafen nochmal irgendwie so kurz eine Viertelstunde Serie gucke und einen Schweizer Schokiriegel habe ich sogar hier mit in Bali. So
Ja, schön.
Riesenpackung mit dabei. Ja, das ist so mein,
Mega.
wie andere ihr Feierabendbier haben oder sowas. Aber ich lutsche dann auch an so einem Ding eine Viertelstunde rum, weil ich es einfach genieße. Und das, ja, also finde ich überhaupt nicht schlimm und eben guter Punkt, einfach dieses schlechte Gewissen. Und das, was du ja auch gesagt hast, wenn man sich das zugesteht und das auch einplant und sagt, dann ist das dieses Schwarz-Weiß-Denken auch gleichzeitig ausgeschaltet damit, weil es nicht dieses, oh, ich habe jetzt wieder eine Regel verletzt, ich habe was Verbotenes gemacht und jetzt ist es auch schon egal. Das kommt ja durch die ganze Diätindustrie, dass wir dieses Schwarz-Weiß-Denken haben. Jetzt habe ich einmal was falsch gemacht, dann ist es auch schon egal. Aber wenn man das gar nicht als etwas Falsches sieht, dann ist es ja dann am Ende auch nicht einfach egal, sondern dann.
Und es ist ja, und das gehe ich mal davon aus, ist für deine Klienten und Klientinnen ja mit Sicherheit das Gleiche. Es ist ja ein Lebensthema. Also Menschen, die damit ein Thema haben, dass sie wissen, sie sind vielleicht auch anfällig für ein bisschen mehr, das haben wir ja auch noch das Thema, ne? Die einen sind anfälliger für ein bisschen mehr auf den Rippen als andere. Und ich bin anfälliger für emotionales Essen. Das verlässt dich ja nie mehr. Das ist ja etwas, was man, damit müssen wir ja umgehen und das aufs ganze Leben. Und wenn ich da streng mit mir bin, dann habe ich da keinen Bock drauf. Ich finde Gelassenheit und Humor, und da bin ich wieder bei der Selbstansprache, dann wird es immer besser und dann kann ich ja auch mal sagen, auch Mensch, heute ist mir das so semi-gut gelungen, morgen wird es mir wieder ein bisschen besser gelungen, gelingen. Wichtig ist nur, so ist meine Erfahrung, auch sich dafür abfeiern, wenn es gut gelungen
Auf
ist.
jeden Fall,
Nicht
bitte.
mit Essen gerne,
Ja.
sondern mit was anderem. Und da andere Belohnungen zu finden. Wie ich mit dem Laufen anfing, habe ich gedacht, Leute, erzählt mir doch keinen Scheiß, beim Laufen wird Dopamin freigeschüttet. Wie lange soll das denn dauern? Also das hat ja ewig gedauert, bis der Körper das geschnallt hat. Und jetzt laufe ich seit ungefähr 7 Jahren. Und jetzt bin ich so weit, dass ich sage, der Lauf ist schon die Belohnung. Aber das hat 7 Jahre gebraucht.
Ja, es dauert aber nicht immer so lange. Also
Nee,
wir
aber wenn
können
man so
nicht.
unsportlich ist wie ich schon. Und
Naja,
ne, das ist das Einzige, was wir dafür brauchen, ist
Belohnung muss ja.
Achtsamkeit.
Ja, aber ich finde auch, Belohnung muss immer nicht, muss ja auch nicht immer was Großes sein. Also es kann auch schon eine Belohnung, also wir können unser Belohnungssystem auch schon umkonditionieren, wenn wir zum Beispiel jeden Tag, wo es eben gut lief und wir Dinge, die irgendwelchen Versuchungen widerstanden haben oder sowas, uns abends mal auf die Schulter klopfen und sagen, hey, richtig. Richtig gut gemacht, ne? Oder eine Liste führen, so heute 5-mal nicht dem nachgehen, dem Rumpelstilzchen, das gesagt habe, das brauchst du jetzt aber nicht nachzugehen oder sowas. Also allein solche kleinen Dinge, ja, weil das ist ja eigentlich, was sich alle Menschen wünschen, ist ja die Anerkennung und das gesehen werden. Und wenn wir uns das selber geben, dann ist das zum Beispiel schon eine Riesen Belohnung, die einfach motiviert, anstatt dieser innere Dialog, den du ja auch gerade angesprochen hast, sich immer klein zu machen, verurteilen für mal einen schwachen Tag, weil die sind nicht zu vermeiden, ne? Das sage ich auch immer bei mir in den Coachings, ne? Es hat noch niemand von den über 10.000 Menschen, die ich schon begleitet habe, hier einen Weg hingelegt, an dem es keine Rückschläge gab, ne? Das ist ganz normal. Das ist ja in jedem anderen Lebensbereich auch nicht anders. Und ich weiß nicht, warum wir bei dem Thema immer davon ausgehen, dass wir da immer alles 100% richtig machen müssen. Und ja, zu diesem
Das
Schwachen.
heißt auch schon Rückschlag.
Ja,
Also, ne, das
eben.
auch darüber, wir können ja über den Begriff des Scheiterns nochmal reden. Und auch da bleibe ich dabei, jeder Jack ist anders. Der eine greift bei Stress zur Schokolade, der nächste zum Wein, der andere zur Zigarette.
Zigarette, ja,
Wir
stimmt.
haben alle unsere, also
Wunderbar.
da zeige mir jemanden, der keine, also mit dem möchte ich auch nichts zu tun haben, muss ich dir ehrlich sagen. Das macht doch uns Menschen aus, dass wir Ecken und Kanten haben. Und was soll denn schon Scheitern bedeuten? Also ein
Ja.
Scheitern ist für mich, oder das habe ich auch so oft, dass mich Menschen fragen, das ist so ein schwieriges Gespräch, lass mal das mal in die richtige Redaktion bringen, Relation bringen. Scheitern ist für mich, wenn ich existenzielle Lebensängste habe. Ein schwieriges Gespräch ist für mich, wenn ich meinen Kindern sagen muss, dass ich nicht mehr lange zu leben habe. Und alles, was da drunter ist, ist für mich das Leben. Und das darf man mit Humor nehmen. Also wir operieren die wenigsten von uns. Also ich mache das auch nicht hobbymäßig. Ich operiere nicht am offenen Herzen. Selten.
Ja, 100%, gebe ich dir da recht. Ich merke auch schon, wie wir es eingangs schon gesagt haben, wir könnten wahrscheinlich 3 Tage miteinander sprechen und ich würde auch super gerne nochmal mit dir sprechen in der Zukunft. Zum Schluss, aber ich habe ja meine Community nochmal nach ein paar Aussagen gefragt und weil ich weiß, dass du da super humorvolle Wege auch hast, darauf zu antworten, suche jetzt mal noch ein paar Kommentare, die meine Hörer oft zu hören bekommen, aus und vielleicht sagst du uns, was man darauf oder wie man
Bitte.
darauf schlagfertig reagieren könnte. Also einmal, das ist ja auch sowas, das viele hören, hast du abgenommen? Also die einen bewerten das positiv, aber für viele ist das allein schon auch, fühlt sich nicht gut an. Was könnte man denn darauf sagen?
Tja, also ein Ja oder Nein wäre natürlich das Einfachste. Ich möchte auch hier, ich weiß, wir haben uns jetzt gesellschaftlich darauf geeinigt, dass man das Äußere der anderen nicht ungefragt kommentieren soll. Du hast es aber auch gerade so schön gesagt, wir wollen alle geliebt werden und anerkannt werden. Bitte lasst uns doch jetzt hier ein bisschen, wenn wir jetzt das bewerten, ist das ein Kompliment? Wie meinst du das? Wenn es dir auf den, also da müsstest du sagen, es geht dich nichts an. Du kannst auch einfach sagen, ja oder nein. Das
Ohne
ist für
das zu
mich,
erklären oder
es
zu
ist doch kein
rechtfertigen.
Angriff, ja. Wisst
Ja.
ihr, bis vor ein paar Jahren hat sich jeder gefreut, wenn man mal gesagt hat, ach, hast du abgenommen? Das steht dir aber gut. Jetzt plötzlich sollen wir gesellschaftlich alle verstehen, dass wir nicht mehr das sagen dürfen. Auch hier möchte ich gerne zu ein bisschen mehr Gelassenheit
Sehr schön.
raten.
Du hast so ein hübsches Gesicht.
Danke.
Ja.
Jetzt sag mir nicht, dass das ein
Punkt.
Angriff ist. Ach, das ist, du meinst, wenn der Körper übergewichtig ist und man sagt
Ja.
dann, du hast aber doch so ein hübsches Gesicht.
Genau. Das
Okay, dann ist das
impliziert ja oft,
so ein verstecktes,
genau, das impliziert halt oft, ne, wenn du jetzt noch ein bisschen abnehmen
ja,
würdest,
dann wäre
dann
alles
wirst
gut.
du,
Ja,
ja.
dann ist die Antwort eine andere, dann ist die Antwort, und nicht nur das Gesicht ist hübsch. Aber das andere wirst du nicht zu sehen bekommen.
Das ist gut. Mega. Was habe ich hier noch? Ah, oh, das ist auch Abgrenzung, wenn man zum Essen überredet wird. Das ist
Ach
auch
ja.
ein Riesenthema, ne? Kennst du vielleicht auch von Alkohol und so, ne? Also
Ja.
da kommen dann oft so Aussagen, ist ja auch oft eine Projektion dann, ne? Weil wenn es alle machen, dann ist es ja erlaubt sozusagen. Und dann ist es ja auch, wenn der eine sich abgrenzt, dann irgendwie, ja, wollen alle überreden. Dann kommen so Kommentare wie, jetzt sei doch kein Spielverderber oder bist du jetzt schon wieder auf Diät oder die Mama sagt, das habe ich extra für dich gemacht. Was machen wir denn in so
Ja.
Situationen?
Ja, das ist wirklich der Klassiker. Also, jetzt sind wir bei den unterschiedlichen Instanzen, ja? Sag mir noch mal einen Beispielsatz.
Okay, wir gehen sie einfach mal durch.
Ja.
Ach komm, sei doch kein Spielverderber.
Sei doch kein Spielverderber. Hier ist die Schlagfertigkeit gefragt, dass du sagst, also wir können gerne eine Runde Mensch ärgere dich nicht spielen, dann zeige ich dir mal, dass ich kein Spielverderber bin. Ja, das wäre so der erste Weg daraus. Sag mir mal die anderen Beispiele nochmal.
Was hatte ich hier eben noch? Bist du schon wieder auf Diät?
Was heißt hier schon wieder? Was heißt hier schon wieder? Also da würde ich wahrscheinlich so reagieren oder ich würde sagen, ja, diesmal versuche ich es mit der Diät, mir nervige Leute vom Leib zu halten. Bisher klappt es noch nicht so gut.
Okay, sehr gut. Und dann die Mutter, die extra den Kuchen gebacken hat und jetzt, ja, jetzt nimm doch noch ein Stück oder nimm doch noch einen Nachschlag, habe ich extra für dich
Habe
gemacht.
ich extra für dich gemacht. Das sind diese Sozial und das ist natürlich wirklich knifflig, ja. Wenn es die Mama ist. Dann, also wenn es, fangen wir mal anders an. Wenn es jetzt die Tante Gisela ist, dann kannst du ganz einfach sagen, nein, da würde ich auch zu einer Ausrede greifen im absoluten Notfall, ja, dass ich sage, ich hatte gerade einen ganz schlimmen Durchfall, das willst du nicht, dann ist das Thema erledigt. So, das kannst du machen. Du willst ja niemanden verletzen. Die Tante Gisela unterstelle ich, hier sie so zweimal im Jahr Diskussion beendet. Bei der Mama würde ich mir die Mama mit ins Boot holen. Und das können wir unter unterschiedliche Wege versuchen. Wir können einmal die Mama fragen und sagen, Mama, inwieweit hängt jetzt dein Glücksgefühl mit meinem Kuchenkonsum zusammen? Erklär mir das bitte. Oder aber du sagst der Mama, Mama, ich würde mir wirklich wünschen, dass du mich unterstützt in meinem Vorhaben. Das ist mir wichtig. Und das unterstützt mich gerade nicht. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Mama das nächste Mal alles dafür tut, dass du was zu essen bekommst, was da besser reinpasst.
Ja.
Das hängt von dem grundsätzlichen, was will ich, ab. Das Gute ist, in diesem Fall, darauf kannst du dich vorbereiten. Wenn du weißt, du bist irgendwo zum Kaffee und Kuchen trinken, essen eingeladen, dann ist es, und jetzt nicht wieder bei deinem, was will ich. Will ich vielleicht einfach jetzt mal den Sonntag auch mal üben, ein Stück Kuchen zu essen und es dann gut sein zu lassen? Das ist doch wunderbar. Das kann ja auch eine wunderbare Übungssituation sein. Oder will ich wirklich sagen, nein, dann komme ich halt eine Stunde später. Oder aber ich kündige das direkt an und sage, Mama, sei so lieb, du brauchst dir gar keine Mühe zu machen. Im Moment habe ich eine knackige Phase. Ich würde mich freuen, wenn du mir stattdessen, ich weiß es nicht, ein Hummus, ein bisschen Gemüse, keine Ahnung, was machen kannst. Das heißt, da kannst du ja schon kommunikativ vorbauen, dass es da gar nicht dazu kommt.
Ja, definitiv. Ja, ich glaube auch, dass das auch das wieder viel auch mit, also der Haltung sich selbst gegenüber zu tun hat, ne? Auch wie man darauf reagiert oder wie man das auch empfindet, ne? Also die Äußerungen, die dann kommen, dieses zum
Exakt.
Beispiel, bist du schon wieder auf Diät, ne? Weil man sich dabei dann schämt und ertappt fühlt und ne, interpretiert schon, ja, die haben mich jetzt aus der Perspektive jetzt nicht, dass es so wäre, aber die haben mich jetzt schon 10-mal scheitern gesehen und jetzt gehen sie davon aus, dass ich wieder scheitere und machen mich lächerlich oder sowas, weil das ja die eigenen Gefühle in dem Moment sind, ne? Und wenn man vielleicht da auch anfängt, ja, selbstbewusster zu sein und zu sagen, ja, ich habe eben meinen Weg noch nicht gefunden, ne? Das, und ich habe das Thema, und wie du ja auch gesagt hast, das ist ein Lebensthema und das ist auch eines der schwersten Themen, weil, wie du hast ja eben auch die anderen Beispiele genannt, ne, die Zigarette, das ist einmal eine Entscheidung oder der Alkohol zu sagen, ich trinke keinen Alkohol mehr, das ist auch ganz sicher keine leichte Entscheidung, aber es ist eine einmalige Entscheidung und beim Essen müssen wir eben jeden Tag wieder hunderte Entscheidungen treffen, ne, und das ist brutal anstrengend und brutal schwierig und dass man da eben auch mit sich selber auch wieder ins Mitgefühl geht und sagt, ja, das ist halt auch nicht so einfach und deswegen habe ich vielleicht schon 20 Diäten gemacht, weil ich immer noch auf der Suche bin nach dem Weg, der für mich im Moment gut funktioniert, ne? Also, genau. Ja, Nicole, vielen, vielen Dank. Es hat mir so Spaß gemacht, mit
Freue
dir zu
ich mich.
sprechen. Ich würde auch voll gerne mal so ein Seminar bei dir machen, auch
Ja, sag
virtuell.
Bescheid. Ich habe alle paar Monate, ich habe eine eigene Akademie, damit die Frauen, die nicht in den Konzernen arbeiten, die mich buchen, mich einfach ganz bequem, also die können sich online für wirklich kleines Geld für 2,5 Stunden abends von der Couch aus, können die
Echt?
sich einschalten.
Ah, das ist ja cool. Das
Alle
verlinke ich
paar
auch. Das,
Wochen.
ja, das mache ich selber. Das finde ich richtig gut. Das macht Spaß. Das sind ja teilweise eben so kleine Hebel, die so einen großen Unterschied auch machen. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall auch super viel Erfolg mal wieder mit deinem neuen Buch, Time for Tacheles, das ich auch natürlich in den Shownotes nochmal verlinken werde und auch dein Alltime-Bestseller,
Die
also
Schlagfertigkeitsqueen, ja.
Queen, genau, die Schlagfertigkeitsqueen, packe ich auch nochmal in die Shownotes. Und ja, wenn es noch irgendwas gibt, wo du gerne darauf aufmerksam machen möchtest
Ich
oder was
bin
dir noch auf dem
glücklich.
Herzen liegt, dann gerne.
Ich gehe auf Tour mit dem Buch, das darf ich vielleicht noch erwähnen. Ich
Ja,
mache immer
gerne.
zu den Büchern eine Live-Tournee mit eigenem Bühnenprogramm und das wird auch bei Time for Tacheles der Fall sein, im Herbst 2026.
Herbst 2026, cool, wenn ich da
Wir haben
nochmal
doch
schaffe.
2026, ne?
Ja, ich
Ja,
muss auch
ja.
mal
Ich
gucken.
bin noch nicht richtig, ich bin noch nicht richtig drin in dem Jahr. Ich bin
Angekommen,
eigentlich noch in 2014 gefühlt.
ja.
Also, aber wir gehen ja weiter in den Schritten. Es war mir eine große Freude, liebe Julia. Ganz liebe Grüße
Jeden
an
Fall.
deine Klienten und Klientinnen und Zuhörer.
Vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Gespräch mit der lieben Nicole für dich mitnehmen konntest und dass sie dich auch auf ein paar Ideen gebracht hat, wie du schlagfertiger auf verletzende Kommentare reagieren kannst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auch wirklich sehr über eine positive Bewertung für den Podcast. Und wenn du selbst schon ein paar coole, schlagfertige Antworten auf Body-Shaming-Kommentare parat hast, dann teil sie doch super gerne in den Kommentaren zu dieser Folge. Ich bin wirklich gespannt, was euch da so einfällt. Naja, und wenn du jemanden kennst, der auch ein bisschen mehr Schlagfertigkeit gebrauchen könnte, dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du die Folge einfach weiterleitest, weiterempfiehlst. Und dann jetzt zum Schluss nochmal der Reminder. Am 15. Juli um 20 Uhr findet mein kostenfreier Wunderworkshop statt, wie du in 5 Schritten dein Wunschgewicht manifestierst und dein Unterbewusstsein auf Abnehmen programmierst. Und wie ich im Intro schon gesagt habe, es ist ein Live-Workshop und ich gehe da live immer auch auf eure Fragen ein und freue mich, wenn ihr live dabei seid. Aber ihr bekommt trotzdem, wenn ihr um 20 Uhr keine Zeit habt, einfach durch die Anmeldung die Aufzeichnung zugeschickt. Deswegen lasst euch nicht abhalten von der Anmeldung, falls ihr um 20 Uhr keine Zeit habt. Und den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes oder auf shinecoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Und ja, wie ich im Intro auch gesagt habe, nochmal die kleine Erinnerung. Ihr könnt euch immer noch für meine Ausbildung zum Scheincoach für emotionales Essen, die am 6. November wieder startet, bewerben. Auch den Link findet ihr in den Shownotes. Und kommt mich auch super gerne bei Instagram besuchen. Dort findet ihr mich unter julia_scheincoaching und ich freue mich immer sehr, wenn ich auch ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörern bekomme. Und jetzt wünsche ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon sehr, wenn wir uns nächsten Dienstag wiederhören. Macht's gut, bis bald, eure Julia.